Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 10. Juli 2026 mit einer skurrilen Nachricht.
Einem Nachtrag zur Räuberpistole.
Kanarienvögeln.
Konsumausgaben.
Einem Iran-Update.
Hitzetoten.
Shamjaff zu Peru.
Einer unheiligen Allianz.
Einem kurzen Update zum Heizhammer.
Dem Börsenticker.
Einer guten Nachricht.
Katrin Rönicke.
Einem Limerick der Woche und Holger Klein. Mal gucken, wie viel wir heute wirklich schaffen. Also, skurrile Nachricht wurde mir auf Blue Sky zugespielt. Der Handle ist jetzt aber nicht irgendwie so ein Name oder so, sondern ein bisschen kryptisch. Deswegen sage ich einfach nur, wurde mir auf Blue Sky oder uns an @Wochendämmerung auf Blue Sky zugespielt. Und kommt mal wieder aus Großbritannien. Da gab es nämlich gerade einen sehr prominenten Rücktritt. Das ist nicht wirklich ein Rücktritt. Nigel Farage hat sein Mandat im Parlament niedergelegt, weil er damit der Berichterstattung um eine ziemlich insgesamt hohe Summe Geld entgehen wollte, von der keiner so richtig weiß oder teilweise weiß man es, wo sie herkommt und was das, ob das noch so in Ordnung ist. Und dieser Typ ist ja das Gesicht der rechtsradikalen Partei Reform UK, das ist sowas wie die AfD, aber halt in UK, die auch ganz stark für den Brexit ist, die Verbindungen auch nach Russland hat und die vor allem gegen Migranten immer schön hetzt. So. Und die hatte zu den Unterhauswahlen 2024 eine Spende von 1 Million Pfund erhalten, die wiederum bei der Bank, wo dieses Geld ankam, so einen Mechanismus in Gang gesetzt hat, womit fishy Zahlungseingänge oder Zahlungseingänge, die so ein bisschen seltsam erscheinen, direkt an die National Crime Agency gemeldet werden. Und so kam das Ganze dann jetzt zustande, dass dann so zum Beispiel Verdacht auf Geldwäsche oder sowas steht dann relativ schnell im Raum, dass das jetzt eben untersucht wird. Das heißt nicht, es gibt jetzt keine Beweise für Geldwäsche oder so, sondern es ist einfach ein Mechanismus in Gang gesetzt worden, automatisch. Und das wird jetzt untersucht und da hat auch der Guardian recherchiert und es wurde immer öffentlicher und es kamen Fragen. Und es war nicht nur diese 1 Million, sondern es gab noch mehrere Geschenke, angefangen bei einem 5 Millionen Pfund Geschenk, das Farage von einem Kryptowährungsmilliardär namens Christopher Harborne erhalten hat und eben diese Spende in Höhe von 1 Million Pfund, die über die Mutter eines verurteilten Betrügers an ein wiederum so ein Parteispendentopf namens Britain Means Business, der aber wiederum zu der Reform UK, du merkst schon, das ist alles ein bisschen komisch, ne, die Konstrukte, geleitet wurde. Und damit, oder wahrscheinlich damit da nicht weiter drin rumgewirrt wird, hat Farage schon halt sein Mandat erstmal niedergelegt, weil solange er nicht mehr dem Parlament angehört wird, wird das auch nicht untersucht. Also wird die Untersuchung ausgesetzt.
Ah, verstehe, darum hat er das gemacht.
Ja, aber komischerweise will er dem Parlament dann wieder angehören. Es soll eine Nachwahl geben für diesen Platz. Also er will da auch für antreten. Und hier wird es jetzt lustig. Die anderen Parteien haben nämlich für die Nachwahl keine Kandidaten aufgestellt. Das könnten sie auch. Also es wird dann sozusagen, das ist so geregelt, dass dann lokal für diesen Sitz, also der gehört quasi zu einem, zu einer Region, zu einer Kommune wäre das bei uns oder einem Wahlkreis wäre das hier bei uns, dass da lokal danach gewählt wird. Das heißt, die Parteien können alle Kandidaten aufstellen und dann wird dieser Sitz neu gewählt dort. Und die denken sich aber, die anderen Parteien, ach, die Kohle sparen wir uns, weil wenn der wieder im Parlament ist, dann wird der Spendenskandal ja wieder weiter untersucht. Und wenn der dann fertig untersucht wurde, dann muss der ja wahrscheinlich sowieso wieder zurücktreten. Also sparen wir uns jetzt das Geld und warten auf die zweite Nachwahl und dann stellen wir wieder Leute auf. So, die Logik. So, das heißt, es gibt nur einen einzigen Gegenkandidaten.
Count Binface.
Und der war nämlich dann gestern auch zum ersten Mal im Fernsehen in der BBC zu Gast und hat so ein bisschen erzählt, was ja seine Agenda da eigentlich ist.
No, if I get the 10 nominations, because hey, look, there's no guarantee I'm standing for the election, as I'm sure you know. I'm game. But I have to get the signatures from 10 local inhabitants. Otherwise, this is a non-starter. And then, of course, I will tailor my manifesto to the local area, as always. But most of my national policies will remain. Building at least one affordable house, nationalizing Adele, bring back CFAX, and of course, moving the hand dryer in the gents' toilet in the Crown and Treaty Pub, Uxbridge, to a more sensible position, because as you know, it's a national issue.
As you know.
As you know, it's a national issue. Und das ist so sein, ja, sein Parteiprogramm. Nein, ist ja keine richtige Partei, ist ein einzelner Kandidat. Und den kennt man schon. Also das ist auch ganz lustig. Großbritannien hat so eine Geschichte von skurrilen Kandidaten, die immer wieder mal auftauchen und immer mal wieder antreten. Count Binface ist einer von mehreren.
Lord Buckethead gab es vor ein paar Jahren mal. Da gibt es auch sehr schöne Fotos, wie seriöse Politiker nach der Wahl mit Lord Buckethead auf einer Bühne stehen müssen.
Ja,
so ist
das nämlich.
Weil er halt auch Stimmen gekriegt hat oder sowas und dann auf die Bühne durfte.
Ja, und Elliot Higgins von Bellingcat fasste diese Situation sehr prägnant auf Blue Sky zusammen. Er schrieb gestern: Nur damit dem Rest der Welt, der das hier sieht, klar ist, was das bedeutet, so wird die britische Politik in den nächsten Monaten aussehen. Und naja, er hat nicht ganz recht, wahrscheinlich sind es eher Wochen, weil inzwischen wurde der 13. August als offizieller Termin für diese Nachwahl auch bestätigt.
Ich habe einen Nachtrag. Letzte Sendung hatte ich ja erzählt von dieser Geschichte aus dem neuen RND-Podcast. Angeblich hätte der Springer-Oligarch Döpfner dem Bundeskanzler gedroht, er würde es noch bereuen, wenn er nicht mit der AfD zusammenarbeite, also so zusammenarbeite, wie Döpfner es gerne hätte. Und das hätte er in einem Vier-Augen-Gespräch geäußert. Erzählt hatten sie das im Podcast, wenn sie wüssten. Ich habe letzte Woche schon erzählt, dass es Zweifel an der Darstellung gibt. T-Online hatte da so ein paar zeitliche Inkonsistenzen gesehen. Und zwischenzeitlich haben die Hosts sich dann auch erklären müssen in ihrer neuen Sendung von dieser Woche.
Wir haben ja von zwei Treffen zwischen Friedrich Merz und dem Chef des Springer Verlags Matthias Döpfner berichtet. Das erste Treffen fand vor der Bundestagswahl statt, das zweite Anfang dieses Jahres, also 2026. Wir haben in dem Podcast deutlich gemacht, dass wir uns auf Indizien und Sekundärquellen berufen und demnach soll Döpfner versucht haben, Merz von einer Zusammenarbeit mit der AfD zu überzeugen.
Bei der Darstellung der Versuche der Einflussnahme sind wir übers Ziel hinausgeschossen. Wir hätten den Verdacht, Merz und Döpfner hätten sich wörtlich so geäußert wie in unserem Podcast gesendet, nicht verbreiten dürfen. Das Döpfner zugeschriebene Zitat war zudem Grundlage dafür, dass wir gemutmaßt haben, es könne eine Bedrohung von Döpfner gegen Merz gegeben haben. Auch die Mutmaßung hätten wir nicht anstellen dürfen.
Es gibt aber auch eine Reihe von Rechercheergebnissen, an denen wir festhalten.
Was wir sicher wissen, dass es ein Treffen zwischen Merz und Döpfner vor der Bundestagswahl gab, also als Merz noch Oppositionsführer war. Nach dem ersten Treffen soll Merz empört gewesen sein, dass Döpfner ihn zu einer Zusammenarbeit mit der AfD habe bringen wollen. Auch beim zweiten Treffen, also Anfang dieses Jahres, ist der Dissens zwischen den beiden Männern nicht ausgeräumt worden, hören wir aus Unionskreisen. Das heißt, der Verdacht, Döpfner habe Merz dazu bewegen wollen, mit der AfD zusammenzuarbeiten, bleibt bestehen. Diese Geschichte wäre auch ohne die Zitate berichtenswert gewesen.
Ich empfehle, sich wieder mal die ganze Sendung anzuhören, mindestens den Anfang, wo sie diese Geschichte klarstellen und auch noch ein paar Sachen dazu erzählen. Also vor allen Dingen die Sachen, mit denen sie nicht falsch gelegen haben. Mhm. Aber ich wollte das nicht unerwähnt lassen.
Das heißt zusammenfassend, die Daten und wann war was und welches Treffen, das war nicht korrekt, aber...
Naja, das Treffen dieses Jahr hat es gegeben.
Hat es gegeben,
war ja auch,
aber es war nicht das, wo dann gesagt wurde, das werden Sie noch bereuen, Herr Bundeskanzler.
Naja, die Frage ist, ob das überhaupt gesagt wurde.
Okay, also auch das steht in Frage.
Das ist eigentlich das, was in Frage steht, genau.
Hm. Ist ja blöd, ne?
Tja.
Tja, und dann startest du mit sowas deinen Podcast.
Ja, andererseits, ne, ich meine, mehr Aufmerksamkeit kannst du ja kaum kriegen.
Ja, aber dann hast du mit der ersten Folge und dann der zweiten, die du nachschieben musst, schon bewiesen, no, so genau nehmen die es ja vielleicht nicht.
Ja, aber immerhin, eine Woche später haben sie dann den Schneid zu sagen, ne, das hätten wir nicht machen sollen.
Mhm.
Immerhin.
Das ist schon
aber muss ich mir merken, für die nächste Produktion, die ich starte, immer erstmal einen deutschen Oligarchen anpissen.
Ja.
Kriegst du,
und dann
kriegst
in der
Reichweite.
Oh, das war ja gar
sorry,
nicht.
Sorry, habe ich Mist erzählt. Ja.
Naja, wir gucken mal auf Kanarienvögel in der Kohlemine. Das ist ja eine Metapher aus dem Bergbau, wo Kanarienvögel so als so eine Art Frühwarnsystem eingesetzt wurden, weil sie nämlich viel sensibler...
Also keine Metapher.
Naja, Moment. Ich benutze es gleich als Metapher.
Ach so.
Und ich werde erklären, warum man immer vom Kanarienvogel in der Kohlemine spricht, für alle, die das halt nicht wissen. So, das ist also zweigeteilt, der Vortrag. Jedenfalls hat man in Kohleminen früher Kanarienvögel eingesetzt, weil sie viel sensibler auf Kohlenmonoxid in der Luft reagieren, was halt in so einer Mine immer mal entstehen kann. Und das ist ein gefährliches Gas. Damit kann man sich auch super umbringen, wenn man zum Beispiel drinnen grillt, bei geschlossenem Fenster oder generell. Mhm. Das ist so eine Methode, das passiert immer mal wieder.
Und ja, habe ich im Bekanntenkreis ein Pärchen gehabt.
Mhm. Ach. Oh, ja, und das passiert eben oder passierte oder das Kohlenmonoxid austrat, konnte eben auch passieren früher im Bergbau. Und der Kanarienvogel ist so sensibel, dass er halt relativ schnell von der Stange kippt. Also er sitzt da dann im Käfig und dann kippt er halt runter, sodass, sobald das passiert ist, man noch rechtzeitig die Mine räumen konnte und eben die Menschen, die drin waren, schützen und retten konnte, selber daran zu sterben. Und daher kommt dieses Bild. Und es geht also um Frühwarnsysteme, die sensibler auf eine Gefahr reagieren als die allermeisten anderen. Deswegen nennt man die eben Kanarienvögel. Und ich habe zwei Kanarienvögel für unsere aktuelle Politik ausgemacht, meine ich zumindest.
Also alle Kinder, alle Rentner? Den Rentnern geht es ja gut, ne? Genau, ey.
Naja, ja, also solange sie nicht in die Pflege kommen, geht es den Rentnern gut, ja, also gesunde Rentner oder halbwegs gesunde Rentner, denen geht es noch ganz gut, aber sobald du pflegebedürftig wirst, gehörst du schon zu den Kanarienvögeln. Diese Woche sind mir dann aber vor allem zwei noch mal mehr ins Auge gesprungen. Der eine ist Raoul Krauthausen, der Gründer der Sozialhelden, der ja auch ein Newsletter hat und letztes Jahr mit uns über sein Newsletter, aber auch über seine Arbeit gesprochen hat und der so ein bisschen stellvertretend, finde ich, steht für Menschen mit Behinderung, die auch gerade sehr stark protestieren gegen die Bundesregierung. Es gab auch eine große Protestaktion hier in Berlin, wo sie, glaube ich, das Bundeswirtschaftsministerium belagert haben, also so eine Sit-in, so eine Demonstration davor gemacht haben, wo Raoul auch dabei war und auch davon berichtet hat. Und zwar warum? Weil die Bundesregierung plant ja vieles, ne? Also sie hat ja nicht nur dieses 34-Punkte-Paket, sondern es gibt ja auch Pläne eben für die Pflege, wie ich schon gesagt habe, das ist da ja nicht Teil von uns. Es gibt eben auch Pläne, die die Kommunen entlasten sollen. Das ist mal wieder so ein Ding, was Menschen mit Behinderung und deren Assistenz angeht. Hm. Und zwar ist es ja aktuell so, dass zum Beispiel Kinder, Jugendliche, also SchülerInnen mit einer Behinderung bekommen Schulbegleitung.
Ja, das ist im Idealfall bekommen sie Schulbegleitung. Also ich kenne da auch Fälle, die keine bekommen. Also das scheint jetzt schon problematisch zu sein, auch ohne irgendwelche Reformen.
Ja. Voll. Es ist halt kommunal geregelt. Das heißt, da gibt es jetzt auch schon diverse Fälle und Kommunen, die sich da so gut es geht einen schlanken Fuß machen. Mhm. Da kostet halt Geld und alle Kassen oder viele Kassen der Kommunen sind klamm.
Naja, man kriegt es von irgendwo bewilligt, aber die Kommune stellt nichts zur Verfügung. Ist irgendwie, also du hast einen Anspruch, aber kriegst nichts. Irgendwie so. Solche Geschichten höre ich
naja,
da immer
ist ja
mal.
Wie Kita-Platz, ne? Du hast einen Anspruch auf einen Kita-Platz, aber WBS. Das heißt noch lange nicht, dass du einen bekommst. Sowas. Naja, und jetzt soll es aber tatsächlich Gesetz werden, dass nicht mehr jedes Kind, jede Schülerin einen Anspruch auf eine eigene Assistenz hat, sondern da ist die Rede vom sogenannten Pooling. Also sozusagen ein Assistent, eine Assistentin für mehrere Kinder und Jugendliche. Mhm. Im Grunde ist es auch jetzt schon ein bisschen so, also beim RBB war eine Reportage, wie das hier so in Berlin teilweise geregelt ist. Und da haben sie so einen Assistenten, so einen Begleiter auch interviewt. Und der hat halt jetzt schon 12 Kinder an 2 Schulen, die er betreut. Das heißt, er ist so...
An 2 Schulen, ja.
Ja, er ist sie haben auch ein Kind da porträtiert, das eben begleitet wird. Für den ist er 5 Stunden die Woche da. Ist also auch nicht die ganze Zeit dabei, aber so im Schnitt kann man sagen, Stunde am Tag. Und das wollen sie jetzt noch weiter einschränken und noch weiter kürzen. Und es soll dann eben auch nicht mehr so sein... Teilweise gibt es ja auch Assistenzen für erwachsene Menschen, dass die sich selber aussuchen können. Also es soll auf jeden Fall an der Stelle noch ein bisschen mehr gespart werden.
Die haben, also diese Leute, die sich sowas ausdenken und sowas befürworten, die haben doch jeglichen Kontakt zur Realität verloren.
Naja, die haben halt keinen Kontakt zu Menschen mit Behinderungen, schätze ich mal.
Ja, das ist ja die Realität. Also die sehen überhaupt nicht, was los ist. Ja. Es gibt so auf TikTok gibt es immer so Videos, irgendwie so Amerikaner in Europa, ne? Boah, was mich völlig umgehauen hat, ey, die haben hier, ne, die müssen die Eier nicht in den Kühlschrank tun, die können die Fenster auf Kipp machen und sowas. Also sie sind immer super, super erstaunt und also begeistert erstaunt von allem, was sie hier so sehen in Deutschland. Und was sie immer wieder sagen ist, das Einzige, was mir aufgefallen ist, hier gibt es nirgendwo Rollstuhlrampen.
Mhm.
Das ist auch eine politische Entscheidung, ne? Man guckt halt weg, so gut man kann.
Und im Grunde folgt die Bundespolitik damit etwas, was Christina Schröder, die ja mal Familienministerin war und jetzt Springer-Kolumnistin ist.
Das ist ein Aufstieg.
Ja, schon Ende letzten Jahres in der Welt geschrieben hat, wo sie unter dem Titel, was wir uns künftig nicht mehr leisten können, ist vielleicht auch an dir vorbeigeflogen, ist uns nur umgereicht worden.
Ja, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, weil was diese Frau alles so absondert, das kann ich.
Ja, und dann
ich,
auch noch in der
ist,
Welt, ne? Genau.
Genau, das lese ich eh nicht.
Und die hat damals halt behauptet, dass es unter Kommunalpolitikern seit einigen Jahren kaum ein Thema gibt, das sie mehr umtreibt, nämlich dass Menschen mit Behinderungen ein staatliches Recht auf Assistenz zum Beispiel haben.
Mhm.
Und da müsste man auf jeden Fall ran. Also Menschen mit Behinderungen, auch psychisch kranke Menschen, die würden ja alle in sehr hohem Maße vor allem Kosten auf Kosten der Allgemeinheit leben. Das ist so der Tenor gewesen.
Das ist wirklich so, dass bei solchen Leuten, ne, es gibt ja diesen Spruch, du bist dichter dran, arm zu sein, als Millionär zu sein. Oder
ja.
Du bist genau einen Unfall von einer Schwerbehinderung entfernt.
Ja, oder wie Raoul letztes Jahr bei uns im Interview sagte, die Menschen mit Behinderungen sind die am schnellsten wachsende Gruppe.
Ja,
von das auch, ja. Marginalisierten sozusagen.
Und, aber wenn jemand so einen Scheiß schreibt, ja, ich denke dann immer, sag mal, hast du keine Behinderten in deinem Umfeld, in deinem Bekanntenkreis, in deinem Freundeskreis? Hast du niemanden, der schwach ist? Gibt's das in deiner Welt nicht? Gibt's das nicht mal in deiner Nachbarschaft? Muss es erst dir selbst passieren, damit du aufhörst, so einen Unsinn zu verbreiten?
Ich glaube halt, dass es nicht darum geht, selbst solche Leute nicht zu kennen, sondern wahrscheinlich vor allem in einem Umfeld unterwegs zu sein, wo man nicht auf staatliche Leistungen in dem Bereich angewiesen sein wird, sondern eben privat alles Mögliche bezahlen kann, falls es zu sowas kommt. Genau.
Oder halt so eine
das ist meine These.
So eine strategische kognitive Dissonanz wie bei dieser AfD-Tante. Irgendwie in einer rechtsextremen Partei, aber lebt im Ausland mit einer Ausländerin zusammen und ist homosexuell.
Ja.
Sowas vielleicht, ja, die kriegen das ja auch gut weggeblendet, dass sie, ja.
Ja. Ja, es ist ja, vor allem geht es ja auch um Macht und ja. Ich glaube schon, dass es auch so ein bisschen eine Verzweiflung ist, weil was die Regierung ansonsten plant, ja vor allem, das hatte ich ja letzte Woche schon mal gesagt, immer zulasten der Kommunen ist. Also die ja. Schon klamme Kassen haben und dann kommen weitere Pläne und weitere Gesetze, was in ganz vielen Fällen bedeutet, ja. Die Kommunen dürfen es ausbaden. Das heißt tatsächlich,
Das wird wahrscheinlich die Frau Schröder mal irgendwo aufgeschnappt haben, dass irgendeine Kommune gesagt hat, jetzt haben sie uns auch noch das mit den Assistenzen aufgehalst und wir müssen es bezahlen, so langsam brechen wir zusammen. Und weil die gute Dame leider ein bisschen Pech beim Denken hat, ist jedenfalls so mein Eindruck über ihre berufliche Karriere, hat sie das falsch zugeordnet und ist jetzt der Meinung, die Behinderten würden uns die Parkplätze wegnehmen.
Ja, das tun sie ja auch. Also das ist ja mal jetzt eine absolute Realität hier
das
an der Stelle.
Das können wir uns wirklich nicht mehr leisten.
Naja, und in eine ähnliche Richtung geht auch ein Text von Margarete Stokowski, die ja als chronisch Kranker, sie hat myalgische, wenn ich es nicht vor mir stehen habe,
Long-Covid,
genau. Ja, das CFS hintendran lassen viele inzwischen gerne weg, weil dann kommen nämlich gern so Leute wie Harald Martenstein, die dann sagen, ah ja, man ist jetzt nicht mehr erschöpft, man sagt jetzt, ich habe Fatigue. Und das ist halt so ein bisschen verwirrend.
Auch
ne?
So ein Typ, weißt du?
Ja, ich weiß.
Das ist so taktisches Missverstehen, wo er nur kann. Und daraus dann auch noch.
Aber er steht ja nur stellvertretend dafür, dass viele dann denken, ja, Erschöpfung kenne ich auch. Und das,
ja.
Aber man kennt nicht ME, das kennt man nicht. Nur weil man schon mal erschöpft war, heißt nicht, dass man weiß, wie das ist. So, also
ja,
deswegen.
Ja, ja, ja. Ich reg mich gerade nur wieder intern über solche Charakter wie Martenstein auf, der ja in die gleiche Schublade gehört wie Frau Schröder.
Ja, schon. Ja,
die einfach absichtlich Dinge missverstehen. Ich unterstelle Frau Schröder jetzt mal eine Denkbefähigung, die absichtlich Dinge missverstehen, um daraus dann ein Geschäftsmodell zu machen. Das ist ja, was Martenstein seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten macht.
Ja, voll.
Das ist ja, also sowas, und sich dann irgendwie süffisant grinsend darauf zurückzuziehen, dass man ja eigentlich nur, so ist das Spiel halt, ne? So, das ist ja so eine Haltung. It's a game and I'm playing it. Ja, nee, Alter, du hast auch eine Verantwortung und Frau Schröder hat auch eine Verantwortung.
Theoretisch. Ja. Ja. Praktisch anscheinend nicht. Jedenfalls, Margarete ist schon sehr lange an Long-Covid erkrankt, hat jetzt dieses Jahr auch ein besonders schweres Jahr, schreibt deswegen eigentlich nicht mehr für den Spiegel.
Doch, neulich war doch was.
Diese Woche.
Ah, ja, ich doch gesehen.
Ja, ansonsten hat sie eine Kolumne bei der Apothekenumschau, wo sie vor allem eben über MECFS schreibt oder Long-Covid. Aber sie hat jetzt mal wieder ihre Kraft
Entschuldigung, können wir kurz mal anerkennen, wie cool das ist, eine Kolumne in der Apothekenumschau zu haben?
Naja,
ich finde das so endcool, ehrlich gesagt. Da würde ich echt, ich würde ja fast noch bezahlen, um eine Kolumne in der Apothekenumschau schreiben zu dürfen.
Vielleicht hört das jetzt ja irgendjemand, der dir da weiterhelfen kann.
Naja, ich will ja nicht wirklich was dafür bezahlen, ich will da schon Geld für bekommen. Ach so. Das war jetzt nur so eine Metapher im schröderschen Sinne, weißt du?
Ja, verstehe. Hm. Zugespitzt. Na, jedenfalls hat Margarete diese Woche eben auch über das, was da eigentlich gerade, was so ein bisschen manchmal auch untergeht, wenn man immer über die einzelnen Maßnahmen diskutiert, ne? Also immer dann guckt, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 33, Punkt 34. Hm. Was ist denn eigentlich das Menschenbild dahinter? Und da sagt sie, das Menschenbild ist vor allem, dass die Leute, also Kranke, Behinderte, alte Menschen, psychisch kranke Menschen, ist ja auch gerade wieder, ne, das ist ja Psychotherapie, da gehen sie ja auch dran, dass die als etwas, so ein Klotz am Bein der restlichen Gesellschaft, der Gesunden in Anführungszeichen, geframed werden. Und dass sozusagen diese Denkweise Teil eines Umbaus hin zu einem Staat sei, das sagt Margarete, der, Zitat, härter und strafender als bisher und der die vermeintlich Schwachen als Wurzel allen Übels betrachtet.
Ja, so. Hat sie nie Unrecht.
Wenn man sich diese ganzen einzelnen Maßnahmen von der Pflege, Psychotherapie, wie geht man mit Menschen mit Behinderung um und deren Bedarfen, wenn man sich das nicht einzeln anschaut, sondern zusammennimmt, ist das Bild. Und vor allem, was ich noch mal gedacht habe, kann man sagen, naja, es ist halt einfach das Geld knapp. Lars Klingbeil, ne, hat ein Haushaltsloch, das muss er irgendwie füllen. Und die Kommunen haben auch knappe Kassen und die Kosten explodieren, wie es ja auch immer so schön heißt. Und irgendwie muss man ja verstehen, wir müssen alle ein bisschen den Gürtel enger schneiden. Aber genau das passiert ja eben nicht, dass alle den Gürtel enger schneiden müssen, sondern viele werden entlastet. Andere werden überhaupt gar nicht erst angefasst. Die Überreichen nämlich.
Nicht nur die Überreichen nicht, sondern die ganz normal Wohlhabenden nicht.
Ja.
Also, so ein bisschen mehr Reichensteuer muss man bezahlen und ein bisschen mehr Krankenversicherung, wenn man gesetzlich versichert ist. Aber mit Verlaub, wenn ich eine 250.000 im Jahr verdiene, ne, dann lache ich darüber, dass ich jetzt 3% mehr zahlen soll.
Ja. Wahrscheinlich, ja. Ich verdiene nicht so viel, deswegen weiß ich es nicht.
Ich auch nicht. Sagen, dass wenn ich eine Viertelmillion im Jahr hätte und das sicher und dauerhaft und so, ja, mein Gott, da rege ich mich vielleicht drüber auf, aber nur aus Prinzip und nicht, weil ich am Monatsende 100 Euro weniger habe.
Ja. Und ich habe dann nochmal überlegt, ich gucke ja so gerne nach Dänemark, ne? Also wir haben ja bei Wind und Wurzeln zwei Folgen in diesem Bereich gemacht, einmal Gesundheitssystem und einmal Pflege. Und wenn du dann nach Dänemark schaust, bist du halt, sehr versucht zu sagen, ich hau ab. Sag ich es mal so. Wenn diese Sprache nicht wäre, dann wäre das auf jeden Fall sehr verlockend.
Ja, man könnte ja die Dänen irgendwie durch Franzosen ersetzen, dann haben die auch besseres Backwerk.
aber die Franzosen wählen ja eher so wie wir oder haben ja eher so einen Wohlfahrtsstaat wie wir, nämlich keinen wirklichen Wohlfahrtsstaat. Und das ist eigentlich das, wo ich hin möchte. Wenn man das so vergleicht, dann sieht man so die nordischen Länder, also Schweden, Dänemark, Norwegen, sind Staaten, die ein sehr stark wohlfahrtsorientiertes System haben. Und die auch deswegen sagen, damit wir das machen können, verteilen wir um. Die haben weniger Ungleichheit, also haben nicht so krass Überreiche, aber dafür eben auch nicht so krass Arme. Und diese ganzen Pflege-, Gesundheit- und sonst was Systeme sind auch nicht privatisiert, sondern sind auch in staatlicher Hand und super organisiert. Meistens auch noch kommunal. Also die haben einen Schwerpunkt auf den Kommunen. Da sind die Kommunen nicht unterfinanziert. Ulrike Herrmann hat mal in unserem Wind und Wurzeln auch erzählt, dass es da umgekehrt ist. Die Kommunen ziehen die Steuern ein, behalten den größten Teil und geben dann noch was ab an die Zentralregierung. So rum läuft es.
Nicht schlecht.
Das ist da eigentlich ganz cool.
Ja.
Naja, und natürlich hatten wir noch nie so einen Wohlfahrtsstaat wie die. Ja, da waren wir noch nicht. Aber wir haben doch einige Schritte immer wieder dahin unternommen, weil Politiker, und jetzt komme ich zu Helmut Schmidt, der das mal gesagt hat, gesehen haben, dass diese Wohlfahrtsstaatsidee eine Fortschrittsidee ist und etwas, was Gesellschaften auch zusammenhält. Und vor allem kann man auch sehen, dass die reichen europäischen Länder sich das leisten und nur die ärmeren, was früher, also zu Helmut Schmidts Zeiten, war das so Griechenland, Portugal, Spanien, die hatten das halt nicht. Hm. Ja. Aber die Reicheren, die haben dahin gestrebt und haben sich dafür entschieden und haben das gemacht, weil man halt auch sagt, weil wir es können.
Ja, aber dann kam ja der doofe Neoliberalismus um die Ecke und hat erstmal alle vereinzelt. Und jetzt ist es halt völlig normal, sich einzubilden, dass man selber auch Multimillionär oder gar Milliardär werden könnte.
Ja.
Nee, kannst du nicht, Jochen. Kannst du nicht.
Ist schwierig.
Kannst du nicht.
Ja, gibt es ja auch immer wieder Statistik zu. Und deswegen ist Deutschland, also wenn man dann so guckt, es gibt ja dann auch so Statistiken, wie ist denn die Lebensqualität in Europa in verschiedenen Ländern, wer führt denn da an? Das sind Dänemark, Norwegen, Schweden immer ganz vorne mit dabei.
Ja.
Dann kommen Finnland und Kanada und dann kommen schon wir. Wir sind gar nicht mal so schlecht.
Mhm.
Ne? Im Vergleich auch noch mit Frankreich, Spanien und so weiter.
Uns geht's gut. Habe ich auch gleich noch ein paar Zahlen zu. Ja.
Genau, uns geht's eigentlich gut. Aber was gerade passiert, und das ist, glaube ich, das, was so viele Leute fertig macht, ist, dass dieser Wohlstand, den wir genutzt haben, um Wohlfahrt in einem nicht geringen Maße in diesem Land zu organisieren, sodass es wirklich auch möglichst vielen gut geht. Genau das bauen wir gerade ab.
Ja, ich glaube ja, dass dahinter ein viel größerer Plan steht, nämlich ein autoritärer Staatsumbau.
Ja.
Wenn du dann nämlich auch noch so diese Geschichte mit dem Informationsfreiheitsgesetz, die ich letzte Woche erzählt habe, dazu nimmst und noch so ein paar andere, also so die ganzen Einzelteile dir zusammensetzt, dann härtere Befugnisse für die Geheimdienste, härtere Befugnisse für die Polizeien, Gesichtserkennung, also automatisierte Gesichtserkennung in der Öffentlichkeit, riesige Datenbanken, die da im Hintergrund laufen. Das läuft alles auf einen autoritären Staat hinaus. Und einen autoritären Staat, glaube ich, kriegst du nicht errichtet, wenn du eine möglichst egalitäre Gesellschaft, sag ich mal, hast.
Exakt.
Ja, wo es allen gut geht, da ist es schwer, die Leute aufzuhetzen gegen irgendwen, dem es schlecht geht. Weil das ist ja letztendlich ist ja das, was du eben schon sagst, ist ja die Klotze am Bein und so weiter. Letztendlich ist das nichts anderes als ein implizites, hier, das ist lebensunwertes Leben da hinten.
Sagt Margarete auch. Finde ich ein bisschen krass, ne?
Nee, finde ich halt mal nicht krass, weil diese Leute verrecken.
Ja, so, sicher.
Ja, das ist ja nicht so, dass sie sagen, ja, wir müssen hier jetzt mal Geld sparen, wir streichen jetzt mal, keine Ahnung was, zusammen, gucken aber gleichzeitig, wie wir verhindern, dass die Leute daran sterben, dass wir das zusammenstreichen. Das macht ja keiner, das passiert ja nicht.
Vor allem.
Es ist ja dann dein Problem, dass du gestorben bist. Du warst halt schwach, hättest ja nicht schwach sein müssen. Kannst doch dieses Buch hier lesen oder dieses YouTube-Video gucken, wo dir gesagt wird, wie die anderen das gemacht haben, die Glück hatten und jetzt so aussehen, als wären sie stark.
Ja, absolut. Und trotzdem verharren wir dann natürlich immer noch bei der Ausgabenseite in der Diskussion.
Klar.
Und über die Einnahmenseite nicht zu sprechen, ist ja auch ein Teil der
ja,
Taktik.
Ne? Aber da habe ich mittlerweile keimt in mir so der Verdacht, dass wir das in Zukunft stärker tun werden. Wenn ich mir nämlich zum Beispiel die Prognoseergebnisse, also die Umfrageergebnisse zum Beispiel in Berlin angucke, wie die Linkspartei, also die Linke und die Grünen gerade mehr oder weniger stark werden. Und was mir auch auffällt, ist, dass ich zunehmend, also das gibt ja ne, so Leute wie ich, ne, so die sich für irgendwie bürgerlich-liberal halten oder irgend so ein Shit, finden ja eigentlich die Linke ganz geil, aber haben ein Riesenproblem mit denen, weil die nämlich, die haben irgendwie so einen antisemitischen Flügel. Mhm. Da kriege ich die Krätze drüber, über solche Leute. Und die haben, ich glaube, außensicherheitspolitisch sind das Traumtänzer.
Ja, so. Das stimmt.
Das sind so die beiden Hauptargumente gegen die Linke für mich und die ich auch so sehe in meinem Umfeld und in den Blasen, in denen ich so unterwegs bin, in denen ich so lese. Was ich aber zunehmend festzustellen glaube, ist, dass die Leute sagen, hey, Moment mal, in der CDU sind sie alle korrupt, in der SPD haben sie uns alle verraten. Die Grünen machen damit in Baden-Württemberg machen die irgendwie Polizeistaat. Warum sollte die Linke jetzt ein größeres Problem sein als alle anderen Parteien, wo auch Mist läuft, wo es auch stinkende Ecken gibt, wo es auch Traumtänzerei gibt, wo, weißt du?
Ja, das kleinere Übel halt wie immer.
Die anderen sind halt anders fragwürdig.
Ja.
So.
Klar.
Und wenn du dann noch in Betracht ziehst, dass ja, die CDU hat selbst in dieser Regierung nicht CDU pur gekriegt, obwohl sie sich angestrengt hat. So, wenn ich jetzt irgendwie eine Koalition habe aus drei Parteien und eine davon ist die Linke oder auch aus zwei Parteien und eine davon ist die Linke. Ja, wer sagt mir denn, dass ich dann auf einmal antisemitische Politik bekomme?
Ja, genau.
Wer sagt mir denn, dass ich dann auf einmal Deutschland aus der NATO raushole? Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das abschreibt, guck dir Kevin Kühnert an, was der für eine Riesenfresse hatte, dann ist er, was war er, Generalsekretär, glaube ich, der SPD? Ne?
Ja, ja.
Und da hat auch das Amt ihn erstmal überformt. Da musste er sich halt auch erstmal überlegen, kann ich eigentlich mit dieser großen Fresse, komme ich damit weit? Und genau das werden sich die Parteien auch überlegen müssen, komme ich damit eigentlich weit? Und ich habe im Moment den Eindruck, als würde die Linke langsam, aber sicher aufsteigen. Weil zunehmend Leute sich denken, ja, okay, die haben Probleme, aber die anderen haben auch Probleme, aber die Linke löst wenigstens meine Probleme.
Ja.
Und die Leute, die Probleme haben, die Linke lösen kann oder zumindest lösen will, muss man ja sagen, die Leute, die Probleme haben, die Linke lösen will, das sind sehr, 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 sehr viele. Und wer ein bisschen nachdenken kann und vielleicht keine Probleme hat, die Linke lösen kann, der vielleicht in einer Eigentumswohnung lebt oder sowas und ein bisschen über seinen Tellerrand hinausdenkt, der wird feststellen, dass wenn die Linke beispielsweise das Wohnungsproblem gelöst hat, natürlich wird sie das nicht, aber ne, wenn die Linke das Wohnungsproblem gelöst hat, wirst du feststellen, dass es in deiner unmittelbaren Umgebung weniger Müll auf der Straße gibt. Weil ich fest davon überzeugt bin, das sind alles Metaphern, in denen ich spreche, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn es allen gut geht, sie auch ihren Müll nicht mehr vom Balkon werfen, weil sie eben nicht mehr drauf scheißen, was außerhalb ihrer Wahrnehmung passiert.
Ja, voll. Also das ist ja auch was in so Gesellschaften wie Dänemark zum Beispiel, haben die Leute ein großes Vertrauen ineinander. Das ist die eine Seite der Medaille. Also sie vertrauen einander, sie vertrauen auch dem Staat viel mehr, als wie es bei uns der Fall ist. Du hast nicht so
Bin ich auf die andere Seite der Medaille gespannt.
Die andere Seite ist natürlich auch soziale Kontrolle. Ja.
Ach, genau das hätte ich nämlich jetzt reinrufen wollen.
Ja,
ja,
genau.
Natürlich. Ja, das ist
aber das
klar.
Geht Hand
das ist der
in Hand
Preis, den du dafür zahlst.
Ja,
aber wo ist der Unterschied, ob meine Nachbarn mich kontrollieren und ab und zu mal gucken, der sitzt ja immer noch rauchend auf dem Balkon. Was macht der da? Arbeitet der nicht?
Ja.
Oder wenn der Staat mich kontrolliert.
Ja, ich finde auch.
Ich lasse mich lieber von meinen Nachbarn kontrollieren, weil mit denen kann ich im Zweifelsfall in Dialog treten. Selbst das größte Arschloch hier in der Siedlung kann ich noch ansprechen. Aber wenn der Staat sich überlegt, dass ich mich unangemessen verhalten habe, auf dem Bahnsteig, weil deren komische KI der Meinung war, niemand, der nichts Böses im Schilde führt, läuft dreimal rechts, links und dann wieder zurück und mich dann da rauszieht und mich irgendwie befragt und ich meinen Zug verpasse, mit wem rede ich denn dann? Wem sage ich denn dann, Digga, das ist nicht okay, was du machst oder lass uns mal einen Kompromiss finden? Es glaubt doch hier bitte niemand, dass sich mit der Staatsmacht ein Kompromiss finden lässt als Bürger.
Ja.
Die lassen dich entweder in Ruhe oder du musst sie verklagen.
Voll. Das ist genau der Punkt, ja.
Klar, der einzelne Polizist, kein Thema. Ne?
Ja, ja, sicher.
Aber wenn die meisten, Polizei.
Meistens sind ganz cool auch, ne? Aber,
ja, aber wenn die Polizei. Ja, also, da emergiert ja was. Die Polizei ist ja mehr als die Summe aller Polizisten und Polizistinnen. Wenn die Polizei ein Problem mit dir hat, egal wie berechtigt das ist, dann hast du ein Problem und das kriegst du auch nicht so schnell gelöst.
Nee. Ja.
Wir laufen dahin Und das ist, was diese Bundesregierung versucht und die SPD macht mit. Und das finde ich wirklich das stärkste Stück eigentlich daran, einen autoritären Staatsumbau. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist momentan die Linke. Die haben zwar auch so ein paar komische, ne, also man muss da auch immer ein bisschen vorsichtig sein, gerade so bei Linken, die haben ja so eine bestimmte Vorstellung davon, was ist ein gutes Leben, was ist ein guter Mensch, was ist eine gute Gesellschaft und wie kriegen wir das hin? Solche Ansprüche, also praktisch den besseren Menschen sich vorzustellen und dahin sich zu entwickeln, das birgt immer auch die Gefahr, in der Tyrannei zu enden. Ja, weil was, wenn du abweichst von dem, was diese Leute für den besseren Menschen halten? Da kann man sich ja auch angucken, wie mit Leuten umgegangen wird, die in der Linken, mit Linken, die die Linke auf ihren Antisemitismus aufmerksam macht. Da siehst du ja schon, was passiert.
Ja, wobei, ja, ne, aber ist klar, das Problem hast du immer. Das hatte ja auch Agnes Scheller, die war auch innerhalb der Kommunisten dann so ein Fremdkörper, weil sie halt das in Frage gestellt hat, was die alle aber nur applaudiert haben. Aber das hast du wahrscheinlich oft, also immer so diese.
Der Witz ist doch, wir erleben gerade einen autoritären Staatsumbau von rechts.
Ja.
Wo ist denn jetzt das Problem, wenn wir einen autoritären Staatsumbau von links erleben? Dem können wir uns genauso in den Weg stellen. Ja? Und den können wir auch genauso ignorieren. Weil es wird auch, wenn die Linke einen autoritären, das ist eine Vorstellung, ja. Wenn die Linke den Staat autoritär, natürlich, ich sehe das auch nicht, aber man muss es ja wenigstens mal durchdenken. Wenn die Linke den Staat autoritär umbauen würde, dann hätte ich genauso viel autoritären Druck wie bei dem autoritären Staat von rechts. Es hätten nur andere Leute den Druck. So, jetzt muss mir erstmal einer erklären, warum das in der Summe, also für die gesamte Gesellschaft, notwendigerweise schlechter wäre, einen Linksautoritarismus zu haben, als einen Rechtsautoritarismus zu haben. Denn immerhin sind die Ansprüche der Linken an sich selbst Solidarität, Gerechtigkeit, wie du es nennen willst, Gleichheit, Wohlstand für alle, Wohlfahrt, Wohlstand. So. Von rechts ist das nicht so. Da sind das nur Lippenbekenntnisse. Denen ist egal, ob du deine Miete bezahlen kannst oder nicht.
Ja.
Der Linken nicht. Ich habe das Gefühl, dass da was passiert. Ich kann das aber nicht so wirklich anders festmachen. Ich bin sehr gespannt.
Ich kann es mit Statistiken unterfüttern, dass tatsächlich gerade in den Umfragen in MacPom und in Berlin Rot-Rot-Grün eine Mehrheit hatte.
Hm. Ja, aber das heißt noch nicht.
Kann sich noch was ändern, ne? Genau.
Genau, genau. Diese Umfragen, die heißen wenigstens, das sind eher Postings, Beiträge, Kommentare, die ich lese, wo ich denke, hä?
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass in unserem Berufsstand, nenne ich es mal, also die Journalistinnen und Journalisten, viele Journalistinnen und Journalisten, die dir den Beruf auch ernst nehmen, also mit echter Recherche und ja, einfach den Standards, ne?
Die 1500 Leute, die im Netzwerk Recherche organisiert sind.
Pressekodex und so ernst nehmen und sowas, ne? Also echte Journalisten, dass die spätestens jetzt mit dem IFG, also mit dem Informationsfreiheitsgesetz, richtig angepiekst und angestachelt sind und auch laut werden und auch lauter werden, als ich es bisher kannte.
Ja. Was ich letzte Woche noch bemängelt habe, wo ich sagte, warum wird das nicht, warum gibt es da keinen. Aber anscheinend ist der klassische Journalismus tatsächlich noch ein bisschen träger als so diese kommentierenden Formate, wie wir hier ins machen. Ja.
Ja. Und das gibt mir auch ein Stück weit Hoffnung, weil das mich jahrelang, jahrzehntelang eigentlich gestört hat, dass du immer dieses She-Said-Journalismus hattest, wo auch dann teilweise Aussagen nicht eingeordnet werden. Und auch als dieser 34-Punkte-Plan vorgestellt wurde, gab es ja zumindest bei der Tagesschau so einen Jubelartikel, ach, sie sind sich endlich einig, ne? Wo ich auch dachte, Gott, Leute, habt ihr euch aber mal hingesetzt und angeschaut, was das überhaupt bedeutet für das Land, diese 34 Punkte. Das ist doch das Entscheidende.
Das war ja eh so ein Problem, die Berichterstattung nach dieser Fraktionsklausur, wo du richtig gemerkt hast, dass die hätten einen Überfall auf Polen beschließen können. Und der deutsche Durchschnittsjournalist hätte das noch bejubelt, weil Hauptsache, es macht mal jemand was, egal was.
Hauptsache, sie sind sich einig, weil sonst wäre ja die Regierungskoalition vielleicht kaputt oder sowas. Also irgendwie so eine komische Erleichterung. Und das war aber nur kurz und danach kamen sofort an verschiedensten Medien eben auch die kritischen Einordnungen und die Diskussion darüber und was bedeutet das für die Leute und wen entlastet es denn wirklich, wen belastet es? Also ich glaube schon, dass das, was viele Jahre so sich viele auch, glaube ich, einfach nicht getraut haben, aus Angst dann, dass man ihnen sagt, ja, ihr seid ja alle links oder so, ja. Dass da diese Angst gerade so ein bisschen schwindet, weil die Leute merken, nee, es ist halt wirklich nicht in Ordnung oder es ist halt wirklich ein Problem und wir müssen das benennen, wir müssen den Leuten die Konsequenzen klar machen. So.
Die Frage ist natürlich nach wie vor, ob diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die das begriffen haben, die auch ein sich hinreichend empören, ob die ausreichen, was am grundlegenden Problem, nämlich autoritärer Staatsumbau, zu lösen. Weil ich sage ja immer, die Recherche, die ich gerne mal sehen würde, die ich noch nicht gesehen habe, ich sehe bei, ne, so Frag den Staat, Korrektiv, Freiheitsrechte, alles Mögliche, ich sehe dann so Recherchen, woher hat eigentlich Nigel Farage sein Geld, hattest du ja eben. Woher hat eigentlich Jens Spahn sein Geld? Ja? Was sind denn da eigentlich so die finanziellen Verflechtungen? Weiß ich, hast du das Ding von Carol Cadwalader da mitgekriegt diese Woche?
Nee,
gesagt hat, ihr guckt euch da die ganze Zeit diese komische Konferenz an, wo Jens Spahn auch hin ist. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie hieß.
Dialogue oder so ähnlich.
Ihr bellt den falschen Hund an, hat die geschrieben. Guckt euch mal die Bilderberg-Konferenz an. Das Problem an der Bilderberg-Konferenz ist, es gibt seit Jahrzehnten unglaubliche Verschwörungstheorien um das, was da passiert. Sie sagt, ich will hier überhaupt nicht in diese Verschwörungstheorien eintauchen, aber guckt euch einfach mal an, wer denn diese Konferenz besucht und wer diese Konferenz finanziert. Und schwupp bist du wieder bei Peter Thiel. Ja, die Bilderberg-Konferenz wird von Peter Thiel mitfinanziert und der scheint da auch irgendwie das sagen zu haben. Ich tue das Ding mal in die Shownotes. Das war wirklich ein spannender Artikel, wo ich auch die ganze Zeit dachte, oh, jetzt kommt sie gleich mit den üblichen Verschwörungstheorien. Nee, kommt sie nicht. Ach, guck.
Ja, das wäre auch also nicht ihre Art.
Naja, man weiß ja nie, ne? Nur weil sie ein paar Mal einen guten Scoop hatte, heißt ja nicht, dass sie nicht vielleicht doch irgendwann falsch abbiegt. Also
wie
das,
sagt
das
man
ist ja
ihren Nachnamen nochmal?
Ich habe es Cadwalader da genannt, aber ich weiß nicht, ob es so heißt. Weil Cadwalader. So, man sieht halt immer so, ne, und der Sohn vom Döpfner arbeitet bei Thiel und Thiel hat gleichzeitig Geld in die Firma von Döpfners Sohn investieren, so alles ganz interessant. Welche Recherche ich gerne sehen würde, ist, wie verwalten eigentlich die Chefredakteurinnen und Chefredakteure der Leitmedien in Deutschland ihre Vermögen? Die Recherche möchte ich sehen. Was hat der Chefredakteur, das kannst du runter bis Redaktionsleiter, kannst du das machen. Was hat der Redaktionsleiter des Ressorts, keine Ahnung, sag mir mal ein Ressort, weiß ich nicht, Auto und Motor, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ich weiß noch nicht mal, ob die das haben. Du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja,
also was haben die Chefs, die darüber bestimmen, es gibt ja die öffentliche Meinung und die veröffentlichte Meinung, so. Diejenigen Menschen, die bestimmen, was die veröffentlichte Meinung ist oder eben auch nicht ist durch Auslassung, was sie ja auch gerne machen, diejenigen Menschen, die bestimmen, was die veröffentlichte Meinung ist, wie sehen eigentlich deren Vermögensverhältnisse aus? Die Recherche möchte ich sehen. Und dann mal abgleichen mit Kommentaren und Leitartikeln, die diese Leute so schreiben.
Tja, aber da müssten, ja...
Ja, also, kann ja sein, dass ich auf dem Holzweg bin, aber ich glaube, ich bin das nicht.
Ja, wer weiß.
Ja, weil ich glaube nicht, dass jemand, der 150.000 irgendwie sowas im Jahr verdient, dass der sein Geld nicht in Immobilien angelegt hat, kann ich mir nicht vorstellen. Darum liest man auch so wenig darüber, dass diese Vergesellschaftung hier in Berlin vielleicht doch eine gute Idee sein könnte. Ich weiß es gar nicht. Ja?
Aber meine Theorie ist ja immer, dass es die Angst davor, als links geframed zu werden, dass man sowas dann nicht...
ja, und dann bestimmt auch auf bestimmte Konferenzen von Peter Thiel nicht mehr eingeladen zu werden und sowas. Ne? Weil die wollen ja alle so sein wie die da ganz oben, obwohl, naja. Ich mache mal wieder was Seriöses hier.
Ja,
Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln hat einen Kurzbericht veröffentlicht. Es ist keine Studie, gerne wird sowas mal als Studie bezeichnet, aber im Grunde ist es nichts anderes als eine Datenauswertung, große Auswertung von Daten, im Wesentlichen vom Statistischen Bundesamt. Was sie sich gefragt haben ist, wie sieht denn eigentlich der Konsum in den einzelnen EU-Ländern aus? Und haben halt geguckt, weil am Konsum erkennst du die Kaufkraft.
Mhm.
Ne? Preise erkennst du sowieso, Lebensverhältnisse erkennst du auch. Was sie gesehen haben ist, in ärmeren EU-Ländern wird mehr Geld für Lebensmittel und Wohnen ausgegeben, in wohlhabenderen Ländern mehr für Freizeit und Reisen.
Ah ja, ne? Ja, ergibt Sinn.
Wir gucken uns Deutschland an. Deutschland ist Freizeit-Europameister.
Ach.
Ja, im Schnitt geben die EU-Länder 7,5% für Freizeit aus. Also ne, Sport, Kultur, Erholung ist es. Mhm. Deutschland 9,6. Damit sind wir noch vor Schweden auf Platz 1. Schlusslicht ist Rumänien.
Ja. Gut, ja. Hm.
Wir sind, also 9,6% des verfügbaren Budgets, muss man dazu sagen. Ne? Das ist die Kohle, die du in der Tasche hast. Also darum geht's jetzt. Das ist die Basis, von der ich die Prozente ableite. Bei Pauschalreisen liegt an der EU-Spitze
Deutschland.
Und, Achtung, Slowenien.
Okay.
Ja. Ja, okay. Gut. Deutschland und Slowenien liegen an der Spitze. 1,9% unseres Geldes geben wir für Urlaub aus. Essen gehen.
Deutschland.
Nein.
Frankreich.
Ich habe mir nicht rausgeschrieben, wer vorne liegt, sehe ich Ach gerade. So. Verdammt.
Schade.
EU-Schnitt bei Restaurantbesuchen sind 9,2%. In Deutschland sind es 3% weniger. Also wir liegen weit unterm EU-Schnitt beim Essen gehen. Also wir gehen nicht gerne aus. Machen wir nicht gerne. Lebensmittel. Deutschland gibt 11,2% seines Budgets für Lebensmittel aus. Das ist vergleichsweise wenig. Am wenigsten gibt aus Luxemburg mit 9,3%. Und Rumänien gibt am meisten aus 23,1%. Fast ein Viertel des Geldes, das die Rumänen haben, geben die für Lebensmittel aus.
Krass.
Und dann haben wir den größten Posten in jedem Land. Das ist?
Wohnen.
Wohnen.
Ja.
Wohnen natürlich, weil die ganzen Reichen nichts anderes mit ihrem Geld zu tun wissen, als Immobilien zu kaufen. Und Aktien. So. Deutschland ist im EU-Schnitt. Wir geben ein Viertel unseres Geldes für Wohnen aus. Am meisten geben für Wohnen die Tschechen aus und am wenigsten die Kroaten.
Mhm.
So. Und an diesen Zahlen sieht man, darum habe ich das eben gesagt, uns geht's gut. Wir sind ein wohlhabendes Land.
Ja.
Und was wir halt haben, ist, wir haben günstige, im Schnitt, ja klar,
ja.
Wir haben günstige Lebensmittel. Und hohe Einkommen. Und weil die Kombination aus günstigen Lebensmitteln und hohen Einkommen lässt halt viel Luft für so Sachen wie Pauschalreisen oder Freizeitangebote zu nutzen oder sowas. Gibt es noch ganz schön, es gibt noch so länderspezifische Auffälligkeiten. Die Griechen konsumieren am meisten Olivenöl von allen, die Italiener am meisten Pizza. Was mich jetzt auch nicht gewundert hätte, wenn die Deutschen am meisten Pizza gegessen hätten.
Ja, das.
Ja, es. Fand ich irgendwie interessant. Wir sind halt tatsächlich das, was Helmut Kohl immer gesagt hat. Wie hat er uns genannt? Eine Freizeitgesellschaft oder so ähnlich?
Mhm.
Die sind Na, wir ja. auf Kosten derjenigen, die unsere Lebensmittel produzieren übrigens.
Mhm. Das
ist nicht so, dass es das für lau gibt.
Nichts gibt's für lau. Das ist ja immer das, ja, die Lehre. Ich habe ein sehr kurzes Update zum Thema Iran mitgebracht. Ich fand es nur mal interessant, bevor wir jetzt in die Sommerpause gehen, noch mal zu gucken, was ist denn da eigentlich los? Na, es gab ja einen Deal, ein Abkommen zwischen Iran und USA, den hattest du länger referiert. Da gab es schon an der ersten Stelle so ein, ob das wohl hält, weil da war ja auch vereinbart worden, dass der Libanon nicht angegriffen wird von Israel, was natürlich seitdem trotzdem weiterhin passiert ist, weil Israel sich da auch nicht so viel interessiert, was da Iran und USA für Deals miteinander machen, offenbar. Also Netanyahu scheint so ein bisschen nicht so beherrschbar zu sein für Donald Trump, wie er sich das vielleicht mal gedacht hat, als er sich zu diesem Krieg hat überreden lassen. Jedenfalls diese Woche gab es so ein paar Headlines, wo ich einfach gedacht habe, ach, guck an, ach, na sowas, ach, naja. Eine davon.
Ja. Ja, ist eigentlich egal, was drin stand, also passt. Also
einfach die Headlines. Ne? So eine davon war.
Nee, ach, guck.
Ja.
Wer hätte das gedacht?
Eine davon war, dass die Ölpreise, am Mittwoch war das, dass die Ölpreise mal wieder stark angestiegen sind, nachdem Iran verschiedene Attacken auf Tanker in der Nähe von der Straße von Hormuz gestartet hat. Eine andere war, dass Donald Trump gesagt hat, wir werden Iran heute Nacht richtig hart angreifen, nachdem er dann auch gesagt, nämlich gesagt hat, diese Waffenruhe, die ist jetzt vorbei. Und so unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, ist diese Woche nochmal besonders klar geworden. Also es hatte sich, wie gesagt, von Anfang an angedeutet, dass das Ding auf wackeligen Füßen steht. Aber es ist besonders klar geworden, dass so die Vermittler, also wie Katar, Pakistan und so weiter, wirklich zu tun und zu kämpfen haben, irgendwie dafür zu sorgen, dass nicht alles komplett zusammenbricht, was da einmal verhandelt worden ist. Also die kämpfen wirklich laut Axios wirklich sehr hart darum, irgendeinen Deal zu retten, irgendeinen. Also der kann wahrscheinlich, kommt am Ende bei raus, dass Iran dann eine Gebühr dafür verlangt, wenn irgendein Schiff durch diese Straße von Hormuz will. Also die sind dann hinterher auf jeden Fall mit viel Geld gesegnet. Die Sanktionen wurden übrigens auch wieder, also das war ja auch Teil dieser Vereinbarung, die Sanktionen der USA gegen Iran sind fallen gelassen worden, die sind auch wieder in Kraft. Also eigentlich ist alles, nicht alles, aber vieles.
Doch, selbst Grönland hat er wieder auf die Tagesordnung geholt.
Ja gut, das hat ja mit dem Iran jetzt nichts zu tun.
Ja gut, das stimmt.
Aber ja, das war beim NATO-Gipfel diese Woche, das war überhaupt dieser NATO-Gipfel. Ich glaube auch, dass das war so, der hat ja alle beschimpft, außer Zelensky. Fand ich auch interessant. Also ihn hat er nicht beschimpft, aber alle anderen schon. Alle anderen sind doof und überhaupt die NATO.
Ja, aber dafür hat er Zelensky Putin genannt. Ich meine.
Echt, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, Zelensky, gut, Putin und halt, Iran, Japan genannt.
Ja, gut, das ist halt seine Demenz, da kann man nichts machen. aber was ich einfach unterm Strich nochmal festgehalten wissen wollte, ist das der richtige Satzbau?
So ungefähr hätte ich es auch formuliert. Ja.
Ich glaube, dieser ganze Iran-Deal ist im Arsch. So.
Ja, war er das nicht von Anfang an?
Ja, auf eine Art, aber trotzdem. Die Ölpreise haben geglaubt, dass das nicht ist. Sagen wir es mal so.
Ja.
Und seit dieser Woche weiß auch der Ölpreis, naja, war wohl nix. Mal gucken. Nächster Versuch.
Ich habe auch noch eine kurze dabei. Wir hatten ja die Hitzewelle kürzlich hier bei uns durchrauschend. Da hieß es ja dann auch schon, da sterben Leute dran. Yada, yada, ra, ra, ra. Das Robert-Koch-Institut hat ein Modell. Man kann halt Hitzetote nicht unmittelbar zählen, weil in Totenstein typischerweise nicht Hitze steht, weil kaum jemand wirklich unmittelbar an Hitze stirbt. Die meisten dann irgendwie an Herzversagen, Kreislaufkollaps, you name it. Das RKI hat ein Modell, das basiert unter anderem auf Daten, auf eigenen Daten und auf Daten des Statistischen Bundesamtes, und daraus machen die dann so, was man mit Modellen macht. Da tut man diese Daten rein, dann passiert Magie. Und dann kommt eine Zahl raus und diese Zahl heißt 5100. Das RKI schätzt, dass diese letzte Hitzewelle 5100 hitzebedingte Sterbefälle in Deutschland zur Folge hatte.
Und das waren ja nur wie viele Tage? 10, 15 Tage oder so?
Ja, irgendwie sowas, ne? Und der Sommer ist noch nicht vorbei und so. Das ist übrigens nicht die Spitze, die Jahre, das fand ich ganz interessant, hatten die in ihre Pressemeldung noch geschrieben, die Spitze waren die Jahre 2018, 2019, da waren es über 8 beziehungsweise fast 7000. Und typischerweise sind es zwischen 2,5 und 5. Also ja, müssen wir jetzt mal gucken, ja.
Das ist dann diese sogenannte Übersterblichkeit, ne, oder?
Ja, genau. So in der Art. So ist das. Muss halt sehen, wie das dann weitergeht. Aber ich fand das nur mal ganz interessant. Es sind halt 5000 Tote zusätzlich. Aber es gibt halt keine spektakulären Bilder. Darum sind diese 5000 Toten nicht so schlimm wie die 3000 Toten in dem World Trade Center zum Beispiel. Das ist das ist halt ein Riesenproblem. Ne? Also du hast halt diese ikonischen Bilder, ja? Flugzeug, Hochhaus, flüchtende Menschen und so.
Selbst so ein Fluss oder so eine Überschwemmung wie Ahrtal oder sowas, das sind ja auch Bilder, die irgendwie Angst machen.
Ja klar, sind auch
Angst
Bilder,
machen,
aber ich wollte jetzt halt mit einer hohen Zahl an Toten vergleichen und mir ist nichts anderes eingefallen.
Das stimmt.
Also wo haben wir sonst ein paar tausend Tote? Also im Straßenverkehr ist es ähnlich. Da gibt es halt auch keine spektakulären Bilder, außer wenn man einen LKW ins Stauende rauscht. Aber ja, Ahrtalflut ist sowas. Flugzeugabsturz ist auch so ein Ding. Ein Flugzeugabsturz ist nichts im Vergleich zu dieser schieren Zahl an Toten.
Ja.
Das ist auch noch aufgeschlüsselt. Im Wesentlichen waren es tatsächlich sehr alte Menschen, die gestorben sind. Überwiegend.
Dann. Ich weiß nicht, inwieweit das stimmt, aber irgendjemand meinte auch, diese 5000 in so kurzer Zeit, das waren ja wie gesagt nur 10, 15 Tage jetzt erstmal, das entspräche auch der Hochphase der Corona-Pandemie an Toten.
Ja, aber die hat es ja nie gegeben. Da musst du nur mal in Sachsen-Anhalt fragen.
Und zumindest das, was ich habe während dieser Tage sehr viel im Internet rumgehangen, weil was hätte man sonst machen sollen? Und folge da ja auch einigen, die wirklich im Gesundheitssystem sind, also Ärztinnen, Pflegekräfte, gerade auch in Krankenhäusern. Und die waren wirklich alle, die haben gesagt, das haben sie so noch nicht erlebt. Also was da passiert ist, wie das auch auf Anschlag wieder war, das haben sie so noch nicht erlebt. Und das finde ich auch ähnlich erschütternd wie eben damals. Ja. Gucken wir mit Shamjaf mal über unseren Tellerrand hinaus. Und zwar diese Woche nach Peru.
Freundin von mir lebt in Peru, sucht einen Job, der ordentlich bezahlt ist und vor allen Dingen eine Festanstellung in Lima. Also falls hier irgendjemand zuhört, der oder die zufälligerweise in Lima oder um Lima herum lebt und arbeitet oder aber Leute in Lima oder um Lima herum kennt, die einen Job für, wie nennt man das, eine deutsche Migrantin, nee, Entschuldigung, ein Expat, die für eine deutsche Migrantin in Lima wissen, sagt Bescheid. Also ich glaube, sie würde sich sehr freuen.
Jedenfalls gab es in Peru ja auch Wahlen. Es gab ja ein paar Wahlen so in Südamerika, und in Peru hat auch eine rechte Person gewonnen. Keiko Fujimori heißt sie, und steht damit für so einen, naja, ich will nicht sagen generellen Rechtsruck, aber doch die Rechte in Peru ist doch relativ erfolgreich. Nicht nur in Peru, sondern in Lateinamerika. Und auf dieses Land und was es quasi jetzt auch mit dem Land macht und was es für Auswirkungen haben wird, schauen wir mit Scham.
Es war ein super knappes Rennen. Keiko Fujimori hat es jetzt geschafft, auf jeden Fall. Sie ist jetzt Präsidentin des Landes, hat es in der Stichwahl geschafft mit 50,1% gegen den linken Abgeordneten Roberto Sanchez. Aber der Vorsprung war wirklich haarscharf. Tatsächlich weniger als 50.000 Stimmen hatte sie mehr gehabt. Und mit der Hilfe von der Diaspora, von der peruanischen Diaspora, hat sie gewonnen. Also im Land selbst, so auch Sanchez und auch andere BeobachterInnen im Land selbst, hätte sie tatsächlich nicht genügend Stimmen bekommen. Aber halt eben mit der Hilfe von der Diaspora. Naja, auf jeden Fall hat sie jetzt die Präsidentschaft gewonnen, und das war ihr vierter Anlauf. Keiko Fujimori hat es schon ein paar Mal versucht. Jetzt hat es endlich geklappt. Auch ein interessanter Funfact für viele: Keiko Fujimori ist die erste gewählte Präsidentin von Peru. Sie ist aber nicht die erste Präsidentin. Die erste Präsidentin, die war Dina Boluarte, aber Keiko wurde halt eben gewählt. Wer ist denn die gute Frau? Sie ist tatsächlich erstmal, wenn man über Keiko Fujimori spricht, dann spricht man eher über den Nachnamen Fujimori, denn sie ist die Tochter des früheren Präsidenten Alberto Fujimori. Und der war ein sehr, sehr kontroverser Politiker tatsächlich, bis heute immer noch eine der umstrittensten Figuren. Er hat das Land 10 Jahre regiert, nämlich von 1990 bis 2000. Und je nachdem, wen man so fragt, gilt er entweder als der Mann, der Peru vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch und sogar vor dem Terrorismus gerettet hat, oder er gilt eben als, ja, als autoritärer Herrscher, der Demokratie und Menschenrechte recht massiv beschädigt hat. Ja, zum Beispiel hat er 92 einen Selbstputsch durchgeführt, also den Kongress aufgelöst und Teile der Verfassung außer Kraft gesetzt. Seine Regierung war auch zudem von massiver Korruption und schweren Menschenrechtsverletzungen geprägt. Also es gab unter ihm Todesschwadronen, wie zum Beispiel die Grupo Colina, die mehrere Massaker verübt hatte. Es kam auch zu tausendfachen Zwangssterilisationen unter ihm, vor allem an armen und indigenen Frauen in Peru. Es gibt also eine sehr, sehr lange Liste von Verbrechen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und auf der anderen Seite ist er aber auch sehr beliebt, ja. Er steht auch für eine Stabilisierung der Wirtschaft. Unter dem Begriff Fuji-Schock führte er damals radikale Reformen ein, die auch gewirkt haben, ja, die Inflation eingedämmt haben, das Land eben wirtschaftlich stabil gemacht haben. Und für viele ist das bis heute eben ein entscheidender Wendepunkt, ja. Auch wenn diese Reformen anfangs sehr viele Menschen in die Armut getrieben haben, aber er hat es halt eben geschafft. Warum erzähle ich das Ganze als das? Warum so dieser Fokus auf den Papa, wenn es eigentlich um die Tochter jetzt geht? Weil dieses Erbe einen eigenen Namen hat, nämlich Fujimorismo. Und Fujimorismo ist bis heute sehr, sehr wichtig in Peru. Also prägt bis heute die Politik in dem Land. Die Journalistin Valeria Vicente, mit der ich letzte Woche gesprochen hatte, die sagt auch, da geht es nicht nur um diese Familie Fujimori. Es geht tatsächlich um eine Art von Politik, nämlich eine populistische Politik. Eine Politik, die einen sehr, sehr starken Fokus auf Sicherheit hat, sehr hart auch gegen Kriminalität vorgeht. Und das hat man auch bei ihr gesehen, bei Keiko Fujimori. Sie meinte auch, sie hat sich die ganze Kampagne angeguckt und meinte so, Tatsächlich hat sie kein einziges Mal über Menschenrechte in ihrem Wahlkampf gesprochen. Ja, ich hatte mit der gesprochen, weil ich verstehen wollte, was eben eine Journalistin in Lima zu diesem Wahlsieg von Keiko Fujimori sagt. Ich wollte wissen, ja, warum hat jetzt Keiko jetzt ausgerechnet beim vierten Mal gewonnen? War es eine Wahl? War es sozusagen eine Art, wir wählen Keiko Fujimori oder wir wählen halt einfach jemanden? Was beschäftigt die Menschen in Peru gerade wirklich? Und was bedeutet das Ganze auch regional? Und Valeria meinte, diese Wahl war weniger ein Votum für Keiko Fujimori selbst, als eben ein Ausdruck eines, naja, politischen Systems, das seit Jahren immer weiter zerfällt. Wir wissen ja sehr viele verschiedene Präsidenten, die das Land in den letzten Jahren hatte. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass viele Menschen in Peru einfach auch nicht mehr so vielen PolitikerInnen vertrauen. Sie meinte, es gab eine kürzliche Umfrage, da hätten viele Menschen auch gesagt, sie hätten keinen der Kandidatinnen und Kandidaten mehr vertraut. Gleichzeitig sei auch das Parteiensystem immer stärker zersplittert worden. Keiko Fujimori sei auch deshalb für viele WählerInnen in dem Land am Ende eben das kleinere Übel gewesen. Das alles spielt sich natürlich auch vor dem Hintergrund eines Themas ab, das für die meisten PeruanerInnen derzeit alles andere wirklich überlagert, auch Menschenrechte. Und das ist das Thema der Kriminalität. Laut einer Ipsos-Umfrage fühlen sich fast 8 von 10 Menschen in Peru unsicher, wenn sie das Land verlassen. Also ein ziemlich, also 80% des Landes, das ist schon eine harte Nummer. Genau darauf hat auch eben Keiko Fujimori ihren Wahlkampf gesetzt, während internationale BeobachterInnen häufig eben über Demokratie, Menschenrechte eben gesprochen haben, meinte Valeria, dass für viele Menschen im Alltag vor allem eben diese eine Frage zählt, nämlich wer schafft es endlich, die Gewalt im Land einzudämmen. Für Valeria endet die Geschichte deshalb auch nicht an den Grenzen Perus. Sie sagt, man soll Keiko Fujimoris Wahlsieg auch als Teil eines größeren Trends sehen. Das sagen ja auch sehr viele andere BeobachterInnen. In immer mehr Ländern Lateinamerikas gewinnen rechte und rechtskonservative Kräfte immer mehr an Einfluss. Zuletzt waren es ja Chile und Kolumbien. Für Valeria ist das auch eine Geschichte von einem extremen Rechtsruck. Und die Sorge vor einer Rückkehr autoritärer Politik ist auch schon in Peru, schon jetzt spürbar. Erst vor wenigen Tagen hat der frühere Präsidentschaftskandidat, Yonyi Lascano, Keiko Fujimori tatsächlich in einem offenen Brief aufgefordert, nicht in diktatorische Praktiken wie in den 90er Jahren zurückzufallen. Er hat auch nochmal so viele andere Sachen gefordert in dem Brief, aber ja. Das, finde ich, sagt auch schon sehr viel. Wie sich jetzt Keiko Fujimoris Präsidentschaft tatsächlich entwickeln wird, ist also, ja, bei manchen Leuten, man weiß ungefähr, in welche Richtung das geht. Andere sagen, ja, ehrlich gesagt ist das Ganze noch völlig offen. Wir geben ihr mal eine Chance. Klar ist aber schon jetzt, die politische Polarisierung in Peru dürfte mit dieser Wahl kaum enden.
Wir bleiben im Ausland. Der russische Überfall auf die Ukraine, der ist uns ja wohl bekannt, weil der seit 4 Jahren andauert. Eigentlich seit über 10 Jahren, aber wir wollen mal nicht so sein. Und China bleibt in dieser Frage ja weitgehend neutral.
Findest
Stellt
du,
sich
ja?
raus? Nein. Chinas Neutralität ist, wie The Insider schreibt, Fiktion. Es gibt eine gemeinsame Recherche von The Insider, dem Spiegel und Le Monde. Die haben Dokumente zugespielt gekriegt, Leaks, also Dokumente aus Leaks, ein paar Präsentationen vom China-Russland-Militärforum und ein Arbeitsprotokoll. Und da stehen ein paar ganz interessante Sachen drin. Sie unterhalten sich da über 5 Waffenkategorien, Weltraumwaffen, Luft- und Raketenabwehr, Drohnenschwärme, Kampffahrzeuge und Militärluftfahrt. Die Chinesen haben mit Russland darüber gesprochen, Starlink zu sabotieren. Und zwar mehrstufig durch politischen Druck, also zu versuchen, dass das so stark reguliert wird, dass es nicht mehr so richtig funktioniert. Frequenzen blockieren, elektronisch stören und tatsächlich auch physische Zerstörung, vor allen Dingen aber durch Cyberangriffe auf Terminals, also praktisch kleine Drohnen auf die auf die ihre Satellitenantennen schießen oder irgendwie sowas. Sie haben besprochen ein gemeinsames Raketenabwehrsystem zum Abfangen von Hyperschallraketen und ballistischen Raketen. Das sind die, die sehr weit fliegen, die ballistischen. Das, was Sie sich da ausgedacht haben, wäre besser als das aktuell beste System, das die Russen haben. Einsatzbereitschaft ist geplant für 2030, im Wesentlichen gerichtet gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Neu daran ist, dass Russland zum ersten Mal Zugang zu seiner Luftverteidigungstechnik und Radartechnik gibt. Das haben die noch nie vorher gemacht.
Krass.
Drohnenschwärme wollen sie gemeinsam basteln. Russland liefert dafür die Erfahrung aus dem Felde und China halt die Erfahrung aus der Massenproduktion und KI und sowas. Kann man auch schon sehen. Also die Russen setzen Drohnen ein, in denen chinesische KI-Module sind und chinesische Sensoren. Gepanzerte Fahrzeuge wollen sie zusammen herstellen. Und zwar, indem sie zerstörte russische Panzer als Basis für neue Fahrzeuge hernehmen, die sie per KI entwickeln lassen. Also wo, kennst du dieses Bild mit den zerschossenen Flugzeugflügeln?
Nee.
Nicht? Okay, das würde jetzt zu weit führen, das klingt jetzt zu weit. Also im Zweiten Weltkrieg gab es irgendeinen schlauen Kopf, der hat gedacht, okay, es werden ständig unsere Bomber abgeschossen, aber ein paar nicht. Die, die zurückgekommen sind, hat er geguckt, wo wird denn überall hingeschossen? Aha, da verstärken wir jetzt einfach die Panzerung. Und die sind dann hinterher alle abgeschossen worden, weil der natürlich den Fehlschluss gemacht hat, zu glauben, dass die nicht, weißt du?
Mhm.
Also der hat halt nur die zurückgekommenen gesehen. Eigentlich hätte er ja die da panzern müssen, wo die abgeschossenen getroffen worden sind, aber die hat er ja nicht gesehen. Und da gibt es so eine schematische Darstellung, die man immer sehr schön für solche Fehlschlüsse einwerfen kann.
Verstehe.
China hat Russland technologische Unterstützung bei der Luftfahrt angeboten, das ist auch neu.
Krass.
Sie halten diese Leaks für authentisch, weil sie nämlich abgleichen konnten mit Flugdaten von Delegationen zwischen Peking und Moskau, die exakt an den Verhandlungstagen, die in den Papieren stehen, auch geflogen sind. Und es gibt so ein paar namentlich genannte Teilnehmer, die sie auch haben verifizieren können. Wadefuhl, also unser Außenminister, hat gesagt, das verletzt den Kernbereich europäischer Sicherheitsinteressen.
Hm.
Merz wusste auch schon Bescheid, schon länger, hat bei seinem Peking-Besuch wohl Xi Jinping darauf angesprochen, aber den kannst du ja auf alles ansprechen, der lächelt dann ja nur freundlich, weil der weiß, dass er gewonnen hat. China bestreitet das natürlich alles, also das wäre so nicht und alle Experten, die sie gefragt haben, sagen Quatsch-Neutralität. So.
Oh Mann, ja.
Achso, das nächste Treffen ist Ende des Jahres in St. Petersburg, falls St. Petersburg dann noch steht.
Falls es jetzt nicht verschieben, wo es bekannt geworden ist.
Ja, oder die Ukraine halt St. Petersburg verschiebt, kann ja auch sein.
Naja. Gucken wir noch auf die gute Nachricht diese Woche. Und zwar hat das Europaparlament die Partei Europa der Souveränen Nationen, kurz ESN, ins Visier genommen. Das ist die Parteifamilie im Europaparlament, wo die AfD auch Teil von ist und auch sehr stark den Ton da angibt. Also es ist eine sehr unangenehme Partei. Und der Vorwurf lautet, dass die ESN gegen europäische Grundwerte verstoßen würde. Darum hat sich jetzt das gesamte Europaparlament tatsächlich für ein Prüfverfahren gegen die Partei ausgesprochen. Beantragt hatte das...
Gegen die Fraktion, ne? Also die Parteifamilie.
Die Parteifamilie, genau. Nicht die AfD, sondern die Parteifamilie derer, die AfD angehört. Nicht die AfD, genau. Beantragt hatte das die Linke im Europaparlament.
Die Linksfaschisten haben das beantragt.
Ja, ja, und ja? Dann, okay. Dann denkt man so, naja, die können ja viel beantragen. Wenn man dann gesehen hat, wie neulich erst bei diesem Asylkompromiss die Rechten mit den ganz Rechten gefeiert haben, ne, hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, dass da eine Mehrheit für entsteht. Mhm. Gab es aber. Also am Dienstag hat sich dann wirklich eine Mehrheit von 414 Abgeordneten gefunden, die dafür gestimmt haben. Das heißt, es wird jetzt geprüft. Also es ist nicht sofort verboten, sondern das wird jetzt untersucht, ob und wie gegen Grundwerte wie zum Beispiel Demokratie, Menschenwürde, Gleichberechtigung innerhalb dieser Partei, also der ESN, verstoßen wird. Und wenn festgestellt werden sollte, dass sie dagegen verstoßen, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist. Ich erinnere da an das AfD-Gutachten von neulich von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und letztendlich ist das, was die da im Europaparlament machen, ja nur der Europaparlament-Arm dieser Partei auf eine Art. Dann könnten denen wirklich EU-Gelder entzogen werden. Und das wäre ziemlich cool. Aber dafür müsste dann nochmal das Parlament und auch der EU-Ministerrat auch nochmal gesondert dafür stimmen. Ja, aber sie prüfen. Und das ist ja das, was seit Monaten in Deutschland diese Prüfdemos immer wieder fordern. Prüft doch wenigstens mal.
Genau, prüfen Sie ja? doch mal. Schneiderei.
Ich meine, was haben wir zu verlieren? Das stärkt die AfD. Wenn man eine Liste machen würde, was laut irgendwem angeblich ja. die AfD stärkt, was wir alles vermeiden, um bloß nicht die AfD zu stärken. Und
ich sage euch, was die AfD stärkt. Dass mit jedem Mal, wenn irgendjemand aus dieser Bundesregierung das Maul aufmacht, eine große Bevölkerungsgruppe zusätzlich frustriert wird.
Ja, zum Beispiel.
Das stärkt die AfD.
Und wie gesagt, meine Arbeitshypothese ist auch, dass wir die ganze Zeit Dinge vermeiden zu tun, weil wir denken, das stärkt die AfD. Ich glaube, selbst das stärkt an sich die AfD.
Das glaube ich tatsächlich nicht, sondern wir tun Dinge nicht, weil wir keinen Bock drauf haben. Aus welchen Gründen auch immer. Oft ist es irgendwie Ideologie oder Fehlschlüsse oder sowas. Also irgendwas, das mit einem Ismus beschrieben wird. Wir kümmern uns nicht. Und wenn wir dann gefragt werden, warum wir uns nicht kümmern, sagen wir, das stärkt die AfD. Weil es keine gute Ausrede mehr gibt.
Nun denn, es war die gute Nachricht.
Ich habe es wieder kaputt gemacht.
Ja,
ne?
Dass wir hier nochmal mit einer guten Laune rausgehen. Ein Glück haben wir unseren Wochendämmerungspoeten Jens Ohrenblicker, der uns allen am Ende der Sendung immer gute Laune macht mit seinem Limerick der Woche. Diese Woche zum Thema Hundeführerschein. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es machte ein garstiger Spitz bei der Führerscheinprüfung nicht Sitz. Verwechselte krass, gib Pfötchen mit Fass. Das lag wohl am Aperol Spritz.
Ach, so ein Aperölchen jetzt. Ich würde gerne mal denjenigen sprechen, der die Werbekampagne dafür sich ausgedacht hat, beziehungsweise die Nicht-Werbekampagne.
Ja.
Wie haben die das geschafft? Das ist ja wie die Diddelmaus.
Ja. Ja.
Aperol Spritz ist die Diddelmaus der Erfrischungsgetränke.
Aber es ist halt lecker.
Ja, ja, aber wie ist das passiert, dass das auf, du kriegst das selbst vorm Späti sitzen die Leute und trinken Aperol Spritz. Überall, in ganz Europa, wahrscheinlich überall auf der Welt. Wie haben die so eine Marktdurchdringung geschafft, ohne dass ich wirklich Werbung von denen kenne?
Tja.
Das ist wie die Diddelmaus.
Es ist halt das, was du im Italienurlaub trinkst und dann möchtest du gerne immer Italienurlaub haben. Oder?
Ja, ich möchte auch immer Italienurlaub haben.
Ja, siehst du.
Peter Pfister schreibt, es prüfte ein Amtmann in Rheine die Hunde auf Hundführerscheine. Bei Zweien, die nickten und glasäugig blickten, entschied er, die brauchen noch keine. Hat gedauert, bis ich den verstanden hatte.
Ja, bei mir auch. Ich nehme den von Maria. Die schreibt, aufgrund einer größeren Wunde besorgte Frau Klein für die Hunde einen führenden Schein, dann ließen sie es sein. Nun dreht sie entspannt ihre Runde. Thema für diese Woche? Buff.
Hitzetote.
Ach, das
Konsum.
Ist doch kein...
Konsum.
Konsum? Wo hatten wir denn jetzt...
Nicht?
Bestimmt.
Ich habe eben Konsumausgaben referiert.
Ja, okay, aber es ist auch irgendwie... Findest
du doof?
Ich, ja, weiß ich nicht. Ja, Konsum
findest du doof.
Ehrlich gesagt finde ich es doof.
Hippie.
Konsum finde ich doof. Ist aber eigentlich auch ein schönes Thema. Doofer Konsum. ansonsten hätte ich Kanarienvögel auch noch im
Ja, dann mach doch Kanarienvögel. Da reimt sich so viel drauf.
Nee, da reimt sich eigentlich gar nicht viel drauf, ne?
Karl Schlögel.
Oh Gott.
Kanarienvögel, Kalle Schlögel.
Naja, dann halt Konsum.
Nee, jetzt will ich nicht mehr.
Aber ich, so, und ich bin die Chefin.
Mist. Tja. Ja, stimmt.
Kommen wir zum Börsenticker. Montag.
DAX kann Rekordhoch nicht halten.
Dienstag.
Tech-Ausverkauf belastet Börse.
Mittwoch.
DAX rauscht nach Eskalation im Nahen Osten in die Tiefe.
Donnerstag.
DAX wieder über 25.000 Punkten.
Freitag.
Die KI-Rallye geht am DAX vorbei.
No, weil wir keine eigene KI haben.
Genau, das ist ja, weil wir dringend
müssen,
eine eigene KI brauchen.
Ja, wir brauchen dringend, wir müssen. So, dann kommt hier der Faktencheck. Heute wieder mit Ismahan Asaituni. Hallo Ismahan.
Hallo Kada.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren oder einfach ergänzen würdest?
Ja, also da hätte ich zuerst was zu Nigel Farage und die geplanten Nachwahlen in Großbritannien. Und zwar gibt es doch ein paar Gegenkandidaten gegen ihn bei den geplanten Neuwahlen. Die sind aber, glaube ich, auch nicht viel mehr ernst zu nehmen als Count Pinchface. Also es geht um den Schauspieler Lawrence Fox. Der wird von der Taz auch als rechter Demagoge bezeichnet. Ich wusste gar nicht, dass er irgendwie politisch so eingestellt ist. Und macht auch immer wieder mit Schlagzeilen wegen queerfeindlicher und rassistischer Anfeindungen auf sich aufmerksam. Auch das hatte ich nicht auf dem Schirm, aber ja, auch er tritt gegen Nigel Farage an. Mhm. Und Jeremy Corbyns Bruder, Piers Corbyn, und der ist Klimawandelleugner und Impfgegner.
Yay!
Ja.
Ist doch, also da, ich würde, glaube ich, Count Pinchface wählen.
Ich auch. Und da hätte ich direkt auch eine lustige Ergänzung aus den Blue Sky Kommentaren unter dem Post von Elliot Higgins. Da hatte ein User gefragt, ob Count Pinchface auch schon zum Ritter erschlagen wurde. Hm. Also vermutlich wegen des Namens Count, Graf. Ja, vielleicht aber auch einfach, weil es ja immer wieder dazu kommt, dass in UK irgendwie Politiker zu Rittern, Politikerinnen werden die auch zu Damen werden die, glaube ich, dann. Das müsste ich selber nochmal nachschauen. Da habe ich jetzt gerade gar nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube, es ist immer Knight und Lady. Dame? Ist es Dame?
Wir haben keine Ahnung.
Oh je, jetzt haben wir offene Fragen im Faktencheck.
Das ist immer der Aufruf an die Hörerinnen und Hörer, uns da gerne ein bisschen weiterzuhelfen in den Kommentaren auf wochendämmerung.de.
Ja, bitte, unbedingt. Und ansonsten hätte ich noch eine Ergänzung zu den Hitzetoten in Deutschland, also zu der Unklarheit, wie viele Hitzetage wir denn in diesem Sommer bisher hatten. Nur kurz nochmal zu der Messung vom RKI. Die selber haben sich nur auf 6 Tage beschränkt. Also diese 5.100 Tote haben sie halt innerhalb von 6 Tagen vom 22. Juni bis zum 28. Juni gemessen. Und das waren auch die 6 Tage, in denen das Wetter wirklich auch diese Höchstwerte erreicht hat. Mhm. Ansonsten gehen ExpertInnen von einem besonders heißen Jahr sprechen ExpertInnen, wenn überhaupt diese 8,5-Tage-Marke überschritten wird. Ja, das wäre es jetzt von meiner Seite aus zum Faktencheck.
Wunderbar, dann danke ich dir vielmals und wünsche dir ein schönes Wochenende.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung, vielen, 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 vielen Dank, dass ihr uns überhaupt möglich macht. Ohne die Unterstützung von Hörerinnen und Hörern wie euch gäbe es die Wochendämmerung nicht. Das heißt, falls ihr euch gerade nicht angesprochen fühlt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mal auf wochendämmerung.de vorbeischaut. Da findet ihr mehrere Wege, wie ihr uns unterstützen könnt, damit die Wochendämmerung am Leben bleibt. Einer dieser Wege ist bei Steady. Da gibt es das Paket Ultras und das Paket Fanclub. Und wenn ihr da Mitglied werdet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung eure Namen vor. Und das kommt jetzt.
Dins 1.
Silvio und Jasmin.
Martin Afanasiev.
Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug 10 Minuten. Ach, Stoiber statt Merz wäre wenigstens lustig.
Stimmt. Es wäre wahrscheinlich nichts anders, aber wir hätten mehr Amüsement.
Mhm.
Ja. Guido Baulich.
Jan Beilicke.
Der Dösewich hofft, dass es Fefe bald wieder besser geht.
Marc Bremer.
Oliver Delpys Sidepiece.
Christoph empfiehlt nun aber wirklich wieder öffentlich-rechtliche Premium-Serien. Diesen Monat The Rookie in der ZDF-Mediathek.
Silke Dietz.
Der Monkeydom Dominik Wagner.
Doppeldecker-Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Bestimmt kennt auch ihr von ME/CFS Betroffene, aber ihr wisst es gar nicht, weil die Leute mit der wenigen Energie, die sie haben, ihre wenigen Erlebnisse nicht mit Jammern über ihren Zustand beeinträchtigen wollen. Einer unter 100 ist betroffen.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kugoy.
Sabine Köhnlein.
Sabine Lorenz.
Müsli, Miam, Miam, Miam.
Fiete und Olaf.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Tobias Salin.
Jörg Scheckis für noch mehr Flausch.
Maximilian Schiffers.
Tim Seitz.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Memo an mich, bitte geistreichen Wöff-Klikot für die Wochendämmerung austrinken. Achtung, Alkohol ist in jeglicher Dosis schädlich.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Familie Werzel.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Heinrich Fischer, ich schlage Trump für den FIFA-Ethikpreis vor.
Lisa und Sebastian.
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 22. Wenn wir es zusammen mit unseren Kindern machen, könnte es uns verlangsamen. Aber vielleicht geht's gerade darum.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Es sommerzt auf den Terrassen die Aperolen.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Matze aus Spandau.
Und so weiter und so weiter und so weiter. Erwiss der Left Wing Commander.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Ben, bada ben.
Memo an mich selbst, bitte geistreichen Bourbon für die Wochendämmerung austrinken.
Memo an den Lux, bitte geistreiches Bonbon für die Wochendämmerung ausdenken.
Memo an mich selbst, bitte geizig drum rumwieseln.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Jerome Bochmann.
Christian Bogen.
Memo an mich selbst, eskaliert. Memo an mich selbst, bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken. Ah, das war das Original.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Es sind leider Kati und Fritze im Bund noch in sehr hohem Sitze.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, fossile Konzerne, die haben sie gerne, so kriegen wir bald noch mehr Hitze.
Liese grüßt Conny.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen Danke, Danke.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano Del Tauscho.
Benny Dingster.
Marius E.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erk.
Die ungarische Sprache ist eine utopische Sprache. Es gibt kein grammatisches Geschlecht, weder für Substantive noch für Pronomen.
Ich sehe schon das Licht am Ende des Tunnels und so weiter.
Lernu Esperanton.
Stan Fakeman.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Sam weiß gar nichts.
Du und ich Hand in Hand gehen wir zum Dönerstand.
Hey Fritze Merze, sei mal nicht so ein Otto, du Horst. Gieß mal lieber die Blumen, statt mit der Axt das Sozialsystem zu zerhackstückeln.
Man darf nie vergessen, es ist der ganze Deutsche Bundestag, der das macht. Ja? Da gibt es zwar die Leute, Mehrheit, die dagegen stimmen.
Genau.
Ja, aber ne, dann haben halt die Leute, die anderer Meinung sind, haben nicht genug dafür getan, die anderen davon zu überzeugen. Mhm. Was ein bisschen ein gemeiner Vorwurf ist, ja, aber eben, trotzdem haben sie nicht. Ich meine, man kann doch auch mal sagen, hier, wenn du damit ja stimmst, vermöbel ich dich und schmeiß dich in den Müllcontainer, mein Freund. Können wir doch mal ausprobieren.
Ja, probier doch mal aus, Holger.
Ich bin ja kein MdB.
Ach so.
Mich lässt man ja nicht in den Staatsämter.
Schon, da beginnt aber vielleicht das Problem, Holger.
Vielleicht habe ich ja Glück
und
werde Bundespräsident. Ihr könnt mich ja mal für einen Bundespräsidenten nominieren. Alt genug bin ich. Mhm. Und vielleicht kriege ich ja dann mal, also vor allen Dingen, es gibt dann halt, ne, gibt es dann sonntags immer Waffeln vorm Schloss Bellevue auf der Wiese für Lau, für alle, die kommen.
Ja.
Und Klartext gibt es von mir. Ich verspreche Klartext. Ich werde Ross und Reiter nennen.
Sehr gut, Holger. Das ne? Ja.
Die da oben sollen sich mal nicht sicher fühlen, Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
So long and thanks for all the fish. Gruß Martin.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Häkler.
Janke Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Hans Hansen.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Sabine Heider.
Audra Henkes.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst fragt, denkt denn niemand ans Pflanzengießen?
Katharina Herbst und die Plüschmonster feiern bunte Borsten an Bürsten und Besen.
Nils und Hilke.
Aus der beliebten Reihe Wochendämmerungsfernsehpolizisten Horst Schimanski.
Kurt C. Hose.
Katharina Höhl.
Benjamin Hupp.
Anja und Jan in Bielefeld.
Deutschland, ein analoges Land in einer digitalen Welt.
Thomas mag Omas gegen rechts und geht zur Prüfdemo am Samstag, den 11.07. in seiner Landeshauptstadt. Infos zu den Prüfdemos gibt es auf prüf-demos.de.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Annette jeden ersten Sonntag im Monat Digital Independence Day.
Michael Jess.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Bettina Kairis.
Arne Kamola.
Skandal, die deutsche Bevölkerung isst pro Jahr weniger Kartoffeln als der europäische Durchschnitt.
Kamikasi.
Jasmin Kirseliermack.
Tim Klausmeier.
Conny Klawitter schaut anderen Leuten bei der Arbeit zu. Prost.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Danny Knedler.
Anna und Hagen Knowles und Zalewski.
Patrick König.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzki.
Janet Lechner.
Nicht Lea.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Eva und Andreas, Liebe als Botschaft.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Robert Manik.
Ich werde von etwas als Behausung benutzt. Mein Arzt sagt, das sei noch okay.
Nevermind.
Die Messboje misst.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Ich werde von etwas als Behausung benutzt, ist doch deins.
Ja, das ist meine Social Media Bio oder wie das heißt.
Die Mulle.
Roland Lunatic.
Celine Neubig.
Katrin Neumann.
Gung, nicht-patriotischer Europäer aus dem Arzgebirg Mirikwidi.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer Norbert.
Zum Abschied etwas Bonnie Tyler Trivia. Jim Steinman hat A Total Eclipse of the Heart ursprünglich für ein gescheitertes Nosferatu-Musical geschrieben. Wenn man den Text aufmerksam liest, fallen einem schnell die vielen Vampirbezüge auf. Und Total Eclipse of the Heart ist das, wie ich finde, beste Literal Video, das jemals veröffentlicht wurde. Mhm. Literal Videos sind Videos, wo idealerweise in der nachgeäfften oder wie auch immer hergestellten Stimme des Originalkünstlers oder der Originalkünstlerin, hier Bonnie Tyler, ein anderer Text gesungen wird, der nichts anderes macht, als zu beschreiben, was im Video zu sehen ist. Und das ist bei Total Eclipse of the Heart am besten gelungen, finde ich.
Witzig. Bernd Nossem.
Michael Ott.
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Nick Praus.
Sebastian Quapp.
Ich finde übrigens, wenn jemand sagt witzig, dann ist es halt nicht witzig.
Ich finde, aber wenn ich es sage, schon.
Aha, okay.
Findest du nicht? Du findest dann...
Also alle Frauen in der Familie, von denen ich das gewohnt bin, da ist es genau andersrum. Mhm. Wo muss ich...
Frau Rabe.
Frau Rabe ist hin und her gerissen zwischen dem internationalen Erdmännchentag und dem internationalen plastiktütenfreien Tag.
War das nicht letzte Woche schon?
Axel, weiß ich nicht, aber Rasmus, guck einfach raus. Das Erste, was du siehst, ist dein Tag. Wahrscheinlich wird es eine Plastiktüte sein. Dispatches from the Nerd Reich. 4 out of 9 Supreme Court Justices question whether the Constitution is constitutional.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Marc Riese.
Halt dich an deiner Liebe fest, Rio Reiser.
Lilly Rohe.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Ralf Schmauder.
Janis Schnitzer.
Dirk Schumann.
Konse Skibidibi.
Daniela Stark.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Theos D. Die Hündin hat einen neuen Lieblingsplatz. Sie lässt sich vom Ventilator das Fell durchpusten.
Claudia Taschow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Christian.
Moritz Timm.
Und als ein Jahr vergangen... Sumsel, Bumsel, Dumselbim und als ein Jahr vergangen war.
Die Jule und der Pascal.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
sitzen am Pool und schauen Priscilla und Gwyneth Molesworth beim entspannten Planschen zu.
Martin Unterlechner.
Jan von Finkenreue.
Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Vergesslichkeit, Dings und das andere.
Auch Robert Ferst.
Felix sagt vielen herzlichen Dank.
Luisa Weyers.
Martin Wittmann.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Sebastian Z.
Heike und Axel Z aus Z.
When you super approve of a new body test moves, that's amore. Aber jetzt mal ab von Questional Content Smut. Auf der Frostcon in St. Augustin zeigen wir das neue Contech-Buch und hoffen, dass viele Tech-Löwen an den Stand kommen, auch Entführte. Hilferufe an löwenhilfe@tex.guru.
Stefan Zimmermann
und Mieto Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Danke für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 10. Juli 2026. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.